freue mich auch, hier sein zu dürfen. Ich muss ehrlich sagen, es ist immer so ein bisschen so, wenn ich auswärts irgendwo predige, kann ich ein bisschen besser nachvollziehen, wie es Paulus gegangen ist, als er an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. Ich habe viel von eurem Glauben gehört, von eurer Liebe zu Jesus, und jetzt freue ich mich, euch einmal sehen zu dürfen. Und bevor wir gemeinsam auf Gottes Wort hören, lasst uns noch einmal zusammen beten. Dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Und wir bitten dich heute ganz besonders, Vater, dass du dein Wort gebrauchst, um dort, wo wir vielleicht sonst versucht sind, unseren eigenen Weg zu gehen, den Weg Jesu zu sehen, dass du uns die Kraft gibst, ihm nachzufolgen, und dass du uns dazu befähigst, für ihn zu leben in dieser Welt, als Salz und Licht, in dieser Welt, die ihn nicht kennt, die ihn so oft ablehnt, aber den so dringend braucht. Sprich zu unseren Herzen und verändere uns. Amen.
Amen.
Wenn du das Wort Lebensfreude googeln würdest, oder vielleicht, dann findest du in unter einer halben Sekunde mehr als 16 Millionen Treffer. Und der Großteil davon beschäftigt sich normalerweise dann damit, wie man verlorene Freude wiederfinden kann. Und dann findest du Überschriften wie Lebensfreude zurückgewinnen, 10 Tipps oder 10 Dinge, die ihre Lebensfreude nachweislich erhöhen, Lebensfreude verloren, so findest du sie wieder und so weiter. Und auch wenn wir vielleicht wissen, es gibt keine Musterlösungen oder wir lachen sogar über solche Vorstellungen, irgendwo drin kennt doch jeder von uns Zeiten oder Momente, in denen uns nicht nach Freude zumute ist. Als Nachfolger von Jesus wissen und bejahen wir ja sogar, dass Jesus selbst unser größter Grund zur Freude ist. Aber wir kennen doch auch alle irgendwo diese erdrückende Stimmung, wenn unsere Lebensumstände und Gefühle es uns schwer machen, uns wirklich von Herzen an Jesus zu freuen. Die Bibel ist hier sehr offen und ehrlich und zeigt uns, dass wir nicht die Ersten sind, die mit solchen Fragen ringen. Für Jesus zu leben, sich dafür einzusetzen, dass diese Welt ihn kennenlernt und ihm nachfolgt, das passiert nie ohne Widerstände. Und auch in die Gemeinde in Philippi, an die dieser Brief hier geschrieben wurde, die musste das erfahren. Sie haben sich Sorgen gemacht um Paulus, weil er im Gefängnis in Rom eingesperrt war. Und sie haben sich gefragt, wie geht es jetzt weiter? Wie sollen andere von Jesus hören? Paulus sitzt am anderen Ende der Welt in einem Gefängnis. Und wir sind nur eine ganz andere, eine ganz kleine Gemeinde am anderen Ende der Welt. Und trotzdem durchzieht diesen Brief hier ein großes, ein zentrales Thema. Leben mit Jesus ist Grund zur Freude. Immer. Und in diesem ersten Kapitel des Buches beschreibt Paulus der Gemeinde ganz offen und ehrlich seine Umstände. Denn auch er hat sich gefragt, wie kann ich mich an Jesus freuen? Auch und gerade vielleicht in den Momenten und in den Phasen meines Lebens, in denen mir gar nicht danach zumute ist. Der Text vor uns, Philipper 1, die Verse 12 bis 26, gibt uns zwei Antworten. Punkt 1. Jesus schenkt auf unerwarteten Wegen Freude. Das seht ihr in den Versen 12 bis 18a. Jesus schenkt auf unerwarteten Wegen Freude. Paulus ist in Rom in einem Gefängnis eingesperrt. Und damit hat er ja eigentlich gar keinen Grund, sich zu freuen. Denn seine Situation ist nach menschlichen Maßstäben absolut auswegslos. Wenn er hier in Vers 7, in Vers 13 und in Vers 17 von seinen Fesseln schreibt, dann meint er das nicht nur irgendwie so sinnbildlich, sondern er meint das wörtlich. Dort, wo er jetzt ist, da kommt er nicht mehr weg. Und er ist nicht nur in einem normalen Gefängnis, sondern wir lesen hier davon in Vers 13, dass er im Prätorium eingesperrt ist. Im Prätorium haben die Bodyguards des Kaisers das Sagen. Der Kaiser ist dort der Chef. Wir würden heutzutage sagen, das ist ein Hochsicherheitsgefängnis. Das ist der letzte Ort, an dem wir erwarten würden, dass Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Es ist unwahrscheinlich. Und trotzdem kann er hier in Vers 12 an die Philipper schreiben, meine Umstände tragen mehr zur Förderung oder Ausbreitung des Evangeliums bei. Wie ist das möglich? Schaut mit rein, Vers 13. Meine Fesseln in Christus sind im ganzen Prätorium bekannt geworden. Im Gefängnis, in dem er sich befindet, hat offensichtlich jeder, wie auch immer, mitbekommen, an wen dieser Paulus hier glaubt. Und noch deutlicher in Kapitel 4, Vers 22, so hört der Brief nämlich im Grunde auf: Es grüßen euch alle Heiligen, besonders die aus dem Haus des Kaisers. Das Evangelium hat es also durch die Gefangenschaft von Paulus an Orte und zu Menschen geschafft, die sonst auf üblichem Weg für einen Missionar oder jedes normale Gemeindemitglied überhaupt nicht zugänglich gewesen wären. Sogar unerreichbar. Wir wissen nicht ganz genau, ob das Angestellte aus dem kaiserlichen Haushalt oder vielleicht sogar Verwandte vom Kaiser waren. Aber eines ist klar: Dort, wo sonst der Kaiser das alleinige Sagen hatte, wo Menschen gesagt haben, der Kaiser ist der wichtigste Mensch der Welt, er ist der Nabel der Welt, dort haben Menschen auf einmal von Jesus gehört und angefangen, an ihn zu glauben. Und ein großer Teil der Gemeinde in Rom, wo Paulus eingesperrt ist, ist dadurch ermutigt. Sie nutzen Gelegenheiten, um ihren Mitmenschen zu erzählen, wer Jesus ist, um das Evangelium weiterzugeben. Vers 14: Die meisten der Brüder im Herrn haben Vertrauen gewonnen durch meine Fesseln, und sie wagen viel mehr, das Wort Gottes ohne Furcht zu reden. Vorher haben sie sich das nicht getraut, aber seit Paulus in Rom eingesperrt ist, hat Gott ihnen einen bisher nicht gekannten Mut und ein verstärktes Anliegen für die Weitergabe des Evangeliums geschenkt. Wäre das, was er hier schreibt, alles, dann würde das nach einem alles gut. Aber es geht noch weiter. Es folgt ein Grund, der der Freude von Paulus einen kleinen Dämpfer verpassen könnte. Vers 15: Einige zwar predigen Christus, auch aus Neid und Streit. Vers 17: Sie verkündigen Christus aus Eigennutz, nicht lauter, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu erwecken gedenken. Aus Neid gegenüber Paulus haben manche Leute in der Gemeinde in Rom angefangen, das Evangelium weiterzugeben, und die haben sich das vorher nicht getraut gehabt. Wir haben uns mittlerweile vielleicht schon so sehr an solche Texte hier gewöhnt, dass wir die bittere Ironie und dass wir die Absurdität von sowas hier gar nicht mehr wahrnehmen. Wir müssen uns das mal vorstellen. Paulus sitzt im Gefängnis, weil er das Evangelium bezeugt hat. Leute in der Gemeinde in Rom sehen das. Die meisten sagen, gerade jetzt müssen doch eigentlich unsere Mitmenschen von Jesus hören, wer er ist und dass nur Jesus uns wirklich mit Gott versöhnen kann. Aber ein paar andere, die Paulus schon vorher nicht leiden konnten und vielleicht schon länger ein Problem mit ihm hatten, die meinen jetzt, wie können wir ihm jetzt das Leben noch schwerer machen? Wie können wir ihm jetzt noch eins auswischen, wo er sowieso schon im Gefängnis sitzt? Rivalität und Streit entstehen unter uns Nachfolgern von Jesus oft ja gar nicht aus inhaltlichen Schwierigkeiten oder Problemen, sondern aus dem, was Paulus hier in Vers 15 und 17 nennt: Neid, Streit und Eigennutz. Und er macht uns klar, in so einem Moment geht es uns gar nicht so sehr um Jesus, sondern um unseren eigenen Vorteil und darum, von anderen bewundert zu werden. Aber es geht hier ja noch schlimmer weiter. Wir verhalten uns ja nicht nur aus Rivalität manchmal so, sondern Vers 17, um andere in Bedrängnis zu bringen. Hier sollte es Paulus schlecht gehen. Das wollten andere. Und Leute wie Paulus sollten leiden, weil irgendwer anders in Rom neidisch auf ihn war. Aber bemerkt ihr, dass Paulus hier seine berechtigte Kritik und seine Anfragen an die Motive von anderen nicht zum Zentrum, nicht zum Schwerpunkt seines Briefes macht. In Vers 18 schreibt er einfach nur einen ganz kurzen Satz: Was macht es? Oder wie wir es heute ausdrücken würden: Wen interessiert's? Oder die Teenager, mit denen ich viel arbeite, juckt mich nicht. So etwas kann er nur sagen, weil er uns hier eine Begründung mitliefert. Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, und jetzt ganz wichtig, Christus verkündigt. Und darüber freue ich mich. Zusammengefasst lautet seine Hauptbotschaft hier in diesem ersten Kapitel vielleicht so: Hauptsache, es geht um Jesus. Dann kann ich auch damit leben, dass ich selber dabei gar nicht gut aussehe oder dass Leute mich als Person nicht leiden können oder mich niemand bewundert, mir niemand applaudiert. Jesus sieht gut aus. Das ist die Hauptsache. Und mit dieser Haltung gibt er uns für Phasen, unseres Lebens, in denen wir Ähnliches erleben, zwei ganz praktische Dinge mit. Erstens, Gott wirkt durch Personen und Umstände, von denen wir das nicht erwarten würden. Und zweitens, es kommt zuletzt nicht darauf an, was du für Gott tust, sondern was Gott durch dich tut. Vor gar nicht allzu langer Zeit hat mich ein Freund angerufen, er ist Pastor einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Frankfurt, und er hat mir fast amüsiert Folgendes erzählt. Jonathan, bei mir ist eine Frau in der Gemeinde, die war früher bei den Zeugen Jehovas. Aber die hat eine ganz merkwürdige, eher fragwürdige Fernsehpredigt gehört. Da kam inhaltlich nicht so viel rüber, würde ich sagen. Aber vorher hat sie nie das Evangelium gehört. Aber auf einmal hat Gott ihr durch diese Predigt Glauben an Jesus geschenkt. Und dann hat sie da auch noch angerufen bei so einer Hotline, und die haben sie nicht irgendwo hin vermittelt, sondern gesagt, guck mal bei denen vorbei. Und so ist die bei ihm in der Gemeinde gelandet. Ihr wurde empfohlen, unsere Gemeinde zu besuchen. Und dann hat er nur zu mir gesagt, das wäre die letzte Quelle, aus der ich eine Bekehrung erwartet hätte. Also ganz offensichtlich kann Gott die unterschiedlichsten und ich würde sogar sagen die unwahrscheinlichsten Personen mit den fragwürdigsten Motiven gebrauchen, um Menschen zu Jesus zu führen. Manchmal reicht es dafür sogar schon aus, wenn jemand Worte aus der Bibel vorliest, durch die Gott dann Glauben in jemandem an Jesus weckt. Gott kann und Gott wird auf unerwarteten Wegen, wird er dir Anlass zur Freude schenken an Jesus. Und das bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass unsere Motive im Dienst für Jesus egal sind. Paulus ist es sogar so wichtig, dass er hier in Vers 17 betont, dass manche Personen zwar Jesus verkündigen, aber dass ihre Motive nicht lauter sind, also dass ihre Motive nicht echt und nicht rein sind. Das bedeutet, sie geben das Evangelium nicht weiter, damit Jesus gut aussieht, damit es um Jesus geht, sondern damit es Paulus schlecht geht, damit Paulus schlecht aussieht, weil sie ihn nicht leiden können. Aber genauso anerkennend und konsequent betont er dann in Vers 15, in Vers 17 und Vers 18, dass sie wirklich Jesus, dass sie wirklich das Evangelium bezeugen, keine andere Botschaft. Das Evangelium, das Menschen mit schlechten Absichten weitergeben und damals weitergegeben haben in Rom, ist also manchmal durchaus biblisch. Und diese Feststellung und Haltung führen dann auch dazu, dass er sagen kann, Hauptsache Jesus wird verkündigt. Darüber freue ich mich. Merkt ihr das? Paulus kann dann hier nicht nur einfach damit leben und sagt, ja, ist okay, wenn Jesus verkündigt wird. Er sagt, ich freue mich darüber. Und kann es nicht sein, dass du vielleicht Leute kennst, Leute siehst, möglicherweise sogar hier in der Gemeinde, für die du dich manchmal schämst, wie sie den Glauben weitergeben, für die Art und Weise, wie sie von Jesus erzählen. Vielleicht bist du versucht, manchmal deine Augen zu verdrehen oder einfach kurz wegzugucken und denkst dir, so kann man das doch nicht machen, so kann man das doch nicht sagen, weil es einfach komisch ist, was sie sagen und was sie machen, wenn sie mit anderen über Jesus reden. Aber die Entscheidung darüber, was Gott tut und woraus er Frucht entstehen lässt, die liegt bei Gott und nicht bei dir. Die viel wichtigere Frage ist, ob wir sehen wollen und ob wir sehen können, wie Gott handelt und ob wir uns darüber auch wirklich freuen können oder ob wir nur unsere eigene, kleine, beschränkte Sicht auf die Dinge haben. Können wir uns wie Paulus freuen und sagen, Hauptsache Jesus sieht gut aus, oder wünschst du dir, gut dabei auszusehen, während du das Evangelium weitergibst, anerkannt zu werden dafür? Von anderen in der Gemeinde vielleicht bewundert zu werden, für deine ausgeklügelte Theologie, für die Art und Weise, wie du das Evangelium weitergibst. Guckst du einfach weg, wenn jemand, der vielleicht noch gar nicht so lange gläubig ist, erzählt, wie er Jesus kennengelernt hat. Vielleicht erlebst du aber auch gerade solche Umstände, aufgrund derer du mit Paulus und mit seinen Ketten hier eigentlich sehr gut mitfühlen kannst. Du willst Jesus dienen, aber wegen deiner Krankheit, wegen deinem Alter, vielleicht wegen deiner Arbeitslosigkeit, warum auch immer, oder weil du nicht so gut Deutsch sprichst, fühlst du dich manchmal nutzlos. Und du fragst dich, kann Jesus mich eigentlich gebrauchen? Ich würde ja so gerne. Du sehnst dich vielleicht zurück nach einer Zeit, in der du gesünder warst, in der du stärker warst. Du sehnst dich nach einer Phase deines Lebens zurück, in der es dir viel leichter gefallen ist, mit vielen Menschen einfach in Kontakt zu kommen. Du sehnst dich zurück nach dem gesellschaftlichen Status, den du mal gehabt hast und der dir Zugang zu anderen Menschen geschenkt hat. Oder du siehst andere in der Gemeinde, deren Einsatz und Dienst für Jesus scheinbar viel mehr belohnt wird von Gott, die Gott vielleicht viel mehr gebraucht, so wie es aussieht. Tun wir das, weil wir denken, dass diese Umstände, dass diese Lebensabschnitte es uns leichter gemacht haben, für Jesus zu leben? Oder weil sie es uns leichter gemacht haben, Anerkennung durch andere zu bekommen? Oder weil wir es im tiefsten unseres Herzens einfach genießen, wenn es einfach und bequem ist, für Jesus zu leben? Wenn es uns einfach von der Hand geht wie geschnitten Brot? Tun wir das, weil wir für Jesus leben wollen? Punkt. An dieser Stelle hier ist es, ist Paulus sagt uns, wo ich bin, da ist das Evangelium. Wo Paulus war, dort war immer das Evangelium. Er hat es zu seinem Lebensmittelpunkt gemacht. Und darum war es für ihn auch nicht entscheidend, ob er im Gefängnis in Rom eingesperrt war, ob er auf dem Marktplatz in Rom stehen konnte oder ob er in Philippi war. Der Grund für seine Freude liegt tiefer als in seinen Umständen. Seine Freude ist Jesus selbst. Und das Evangelium von Jesus, wer er ist und was Jesus getan hat, das kann man nicht einsperren. Das ist hier ganz wichtig. Das Evangelium von Jesus ändert sich nicht, auch wenn unsere Umstände, deine und meine, sich eigentlich täglich, stündlich, minütlich ändern. Jesus ändert sich nicht. Das Evangelium ändert sich nicht. Und hier muss dir klar werden, wenn dein letzter Bezugspunkt das Evangelium ist, Jesus selbst, dann hast du immer einen Grund, dich wirklich zu freuen. Und hast du auch immer eine Möglichkeit, etwas von dieser Freude weiterzugeben. Praktisch bedeutet das auch, für Gott hat es nicht oberste Priorität, wer das Evangelium weitergibt, wer das Evangelium bezeugt, sondern dass es überhaupt bezeugt wird. Aber wenn du wie Paulus für deinen Einsatz für Jesus leidest, wenn es dich etwas kostet, treu zu sein, während andere womöglich das gar nicht so ernst nehmen mit Jesus, dann kannst du hier noch eine wichtige Sache lernen. Gott gebraucht dich, wenn du vielleicht gerade in Fesseln liegst, um andere zu ermutigen. Ich lese nochmal Vers 14 vor. Durch meine Fesseln wagen es viel mehr, das Evangelium weiterzugeben. Kann es nicht sein, dass wenn wir jemanden sehen, der alles Mögliche auf sich nimmt, wegen irgendeiner Sache, dass wir dann denken, das muss unglaublich wichtig, das muss unglaublich wertvoll sein. Na, Sportler, die sich anstrengen, die auf ein Ziel hinarbeiten, die auf alles Mögliche verzichten, die alles Mögliche in ihren Tagesablauf einbeziehen, die haben ein großes Ziel. Sie wollen gut sein in dem, was sie tun. Wenn jemand sich einsperren lässt für seinen Glauben, das macht uns Paulus deutlich, dann muss das ein wertvoller, ein wichtiger Glaube sein. So ist das mit dem Glauben an Jesus. Wir erfahren das ja meistens so, er wächst dort am stärksten, nicht wo seine Jünger alles professionell machen, wo seine Jünger professionell und gut aussehen, sondern wo sie treu sind, wenn ihre Umstände es ihnen nicht leicht machen. Die Geschichte der Gemeinde von Jesus lehrt uns, dass das Evangelium sich dann und dort am stärksten ausbreitet, wo Menschen keine Vorteile davon haben, sondern wo sie Jesus um seiner selbst willen lieben. Gott will definitiv, dass deine Freude und dass deine Dankbarkeit ihm gegenüber zunehmen. Aber das kann nur geschehen, wenn du das Evangelium zum Mittelpunkt deines Lebens machst. Jeder von uns dazu ist berufen, für Jesus zu leben. Egal, ob du Lehrer, Mutter, Student, Großmutter, Großvater, Handwerker, was auch immer bist. Egal, ob du dich von den Umständen deines Lebens angekettet fühlst oder gerade nicht. Ob du missverstanden wirst, ob du ignoriert wirst oder ob dich andere mögen. Wenn die oberste Priorität für dein Leben ist, dass andere Menschen das Evangelium von Jesus kennenlernen, dann kannst du wie Paulus hier sagen, was macht es denn? Wird doch auf jede Weise, sei es aus Vorwand oder in Wahrheit, Christus verkündigt. Darüber freue ich mich. Aber genau das fällt uns ja trotzdem manchmal ziemlich schwer. Gottes unerwartete Wege, auf denen er uns Freude schenken will, auch mitgehen zu wollen. Und dafür gibt uns Paulus noch einen zweiten Punkt mit, indem er uns Gottes Absicht für unser Leben nennt. Das seht ihr in den Versen 18b bis 26. Jesus verherrlicht sich durch Menschen, die leiden wie er. Ein entscheidend wichtiger Punkt, um diesen Text hier angemessen zu verstehen, ist, dass Paulus von Vers 12 bis zum ersten Teil von Vers 18 über seine gegenwärtige Situation spricht. Er verdeutlicht, ich kann mich freuen in meinen derzeit widrigen Umständen. Hier im zweiten Teil unseres Textes spricht er über die Zukunft und sagt im zweiten Teil oder ab dem zweiten Teil von Vers 18, ich werde mich auch freuen. Also Paulus hofft, dass sich seine Umstände verändern werden, und zwar zum Besseren. Aber er hat keine Garantie dafür. Ganz ehrlich, Paulus würde gerne aus dem Gefängnis freikommen, aber er kann nicht wirklich wissen, ob das auch wirklich passieren wird. Und umso erstaunlicher ist ja dann seine Sicherheit, dass er sich trotz weiterem Leid, mit dem er auch rechnet, sich freuen kann. Und woher hat er diese Sicherheit? Er weiß, welches Ziel Gott mit ihm verfolgt. Und das zu wissen, hilft uns in leidvollen Abschnitten unseres Lebens, unsere Freude an Jesus nicht zu verlieren und sogar in unserer Freude an Jesus zu wachsen. Denn er hat versprochen, dann besonders groß, herrlich und nahe zu sein, wenn du leidest. Und warum passiert das genau so? Paulus nennt uns hier zwei Gründe. Grund Nummer 1 in Vers 20 und 21. Jesus will im Leben von jedem seiner Nachfolger sichtbar werden. Es ist bisher das 14. Mal in diesem Brief, dass das Wort Christus vorkommt. Denn wie Paulus lebt, wie Paulus denkt, wie er schreibt, wie er redet und wie er betet, all das dreht sich letztendlich immer um Jesus Christus. Er ist so komplett vereinnahmt von ihm, dass er das gar nicht anders kann. Und wenn er hier in den Versen 20 und 21 schreibt, es ist meine sehnliche Erwartung und Hoffnung, dass ich in nichts zuschanden werde, sondern dass Jesus Christus an meinem Leib groß gemacht wird, sei es durch Leben oder durch Tod. Denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben ist Gewinn. Wenn er das schreibt, dann meint Paulus das auch so. Er sagt hier nicht, Jesus gibt mir ein besseres Leben. Er sagt, Jesus ist mein Leben. Es ist für uns für heutzutage vielleicht ein bisschen schwierig zu verstehen, vielleicht auch manchmal persönlich schwer nachzuvollziehen, wenn er hier in Vers 20 schreibt, dass Jesus durch Leben oder Tod in seinem Leben groß gemacht wird. Aber zwei Kapitel später, in Kapitel 3, in den Versen 10 bis 11, erklärt er das nochmal weiter. Da schreibt Paulus, ihn, also Jesus, will ich erkennen und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleich werde, ob ich irgendwie hingelange zur Auferstehung aus den Toten. Auch die leidvollen Erfahrungen unseres Lebens, die fallen nicht einfach weg, sobald wir Jesus kennenlernen. Das macht uns hier dieser Abschnitt deutlich. Vielleicht haben sie für dich, seit du Christ bist, sogar zugenommen. Doch durch Jesus verändert sich die Ausrichtung unseres Lebens grundlegend, die Art und Weise, wie wir mit solchen Umständen umgehen. Hier lesen wir alles, alltägliche, schöne Erfahrungen, aber auch leidvolle, schmerzliche, sind Teil von Gottes Plan für seine Kinder, damit sie mehr werden wie Jesus. Gott hat das für seine Kinder vorgesehen, damit sie mehr werden wie Jesus und nicht bleiben, wie sie sind. Und spätestens an dem Tag, an dem Jesus wiederkommt, werden alle, die an ihn glauben, sagt uns Paulus, auch so sein wie er. Schaut dafür gerne in Kapitel 1, in Vers 6. Ich bin ebenso guter Zuversicht, dass der, der ein gutes Werk in euch angefangen hat, es auch vollenden wird, bis auf den Tag Christi Jesu. Hier wird dir doch deutlich gemacht, Gott gibt dich nicht auf, wenn du leidest, sondern was er angefangen hat, das bringt er auch zu Ende. Jesus hat dir das versprochen. Und den zweiten Grund finden wir, warum Paulus zuversichtlich ist, finden wir in den Versen 22 bis 26. Das Leiden von Jesus war ein Dienst an anderen. In den Versen 23 und 24 ist Paulus ganz ehrlich zu den Philippern. Ich möchte viel lieber bei Jesus sein, aber gleichzeitig will ich für euch am Leben bleiben, weil es notwendig ist. Das ist nicht nur ein pragmatisches Argument, so nach dem Motto, ja, irgendwer muss sich ja um euch Philipper halt auch kümmern, dann mache ich das eben. Sondern in Vers 25 nennt uns Paulus den Grund für seinen Wunsch, wieder nach Philippi zu kommen. Dort finden wir nämlich das Wort Förderung. Und das kommt schon mal vor, in Vers 12. Diesmal ist aber nicht damit gemeint, dass das Evangelium erst bekannt gemacht wird, wie in Rom. Na, dort wird das Evangelium bekannt gemacht, sondern hier in Vers 25 lesen wir dafür, dass diejenigen, die das Evangelium bereits kennen, im Vertrauen darauf wachsen sollen. Ihr Glaube soll gefördert werden. Paulus will zu den Philippern kommen, zu ihrer Förderung und Freude im Glauben. Und zum Schluss in Vers 26 klingt das ja schon beinahe nach den Planungen für ein Wiedersehensfest, das Paulus mit den Philippern feiern will. Damit euer Rühmen überreich wird in Christus Jesus durch mich, bei meiner Rückkehr zu euch. Hier sehen wir jemanden, der so ergriffen und vereinnahmt ist von Jesus und von ihm so verändert wurde, dass er gelernt hat, zu leiden und zu verzichten wie Jesus. Denn Jesu Leiden während seiner Lebenszeit auf der Erde war zutiefst gekennzeichnet davon, anderen zu dienen. Nur wenige Verse weiter, in Philipper 2, in den Versen 6 bis 8, lesen wir über Jesus. Er war in Gestalt Gottes, aber er hielt es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist. Und der Gestalt nach wurde er wie ein Mensch befunden und erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod. Ja, zum Tod am Kreuz. Merkst du das? Paulus sehnt sich danach, bei Jesus zu sein, aber er weiß, dass seine Aufgabe lautet. Jesus hatte alles bei seinem Vater, aber er wollte uns dienen und ist dafür Mensch geworden. Und das hat Paulus von Jesus gelernt. Seine Gefangenschaft in Rom hat er nicht als einen Unfall Gottes verstanden in seinem Plan mit Paulus, sondern er wusste, meine Gefangenschaft ist ein Mittel, damit ich mehr werde wie Jesus, damit ich mehr lebe wie Jesus, damit ich anderen dienen kann, wie Jesus gedient hat. Und genau vor dieser Herausforderung stehen wir ja auch, wenn wir leiden und unser Glaube und unser Einsatz für Jesus uns tatsächlich mal wirklich was kosten. Wir können Leid dann schnell als ein Problem ansehen, das wir einfach beheben wollen, einfach aus der Welt schaffen möchten, das beseitigt werden muss. Hier wird uns deutlich gemacht, Leid ist eine Möglichkeit, um darin auf Jesus hinzuweisen und zu sagen, das ist Jesus, der mich nicht verlässt. Und er hat mir vorgelebt, was es bedeutet, in meinen dunkelsten Momenten nicht in Bitterkeit zu versinken, sondern ich weiß, weil Jesus Freude mit Gott erwartet hat, erwartet mich Freude mit Gott. Und darum konnte er leiden und seinen Vater dadurch ehren. Und darum konnte Paulus leiden und Gott dadurch ehren. Und zwei Aspekte, um das besser verstehen zu können, müssen wir verinnerlichen. Erstens, Gott handelt nicht trotz, sondern in deiner Schwäche. Gott handelt nicht trotz, sondern in deiner Schwäche. Weil das so ist, ist Paulus nicht überrascht, dass Gott seine Gefangenschaft und den Neid anderer benutzt, um das Evangelium noch weiter Kreise in Rom ziehen zu lassen. Sogar unter Menschen, die das Evangelium bisher noch gar nicht gehört haben. Und so handelt Gott nämlich oft, ich würde sogar sagen, üblicherweise in dieser Welt. In 2. Korinther 4, in den Versen 7 bis 11 und 15 schreibt Paulus über das Evangelium, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen, damit das Übermaß der Kraft von Gott ist und nicht aus uns. In allem sind wir bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sehen keinen Ausweg, aber wir sind nicht ohne Ausweg. Wir werden verfolgt, aber wir sind nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber wir sind nicht vernichtet. Wir tragen alle Zeit das Sterben Jesu an unserem Leib umher, damit auch das Leben Jesu an unserem Leib offenbart wird. Denn ständig werden wir, die Lebenden, dem Tod überliefert für Jesus, damit auch das Leben Jesu an unserem sterblichen Fleisch offenbart wird. Denn alles geschieht um euretwillen, damit die Gnade zunimmt und durch eine immer größere Zahl die Danksagung zur Ehre Gottes überreich macht. Hier sagt er uns auch nochmal, Gott gebraucht Leid, damit andere an uns etwas vom Leben und vom Wesen Jesu erkennen können. Und das wiederum führt dazu, dass mehr Menschen Gott anbeten werden und Gott ehren werden. Gott will dir auch nicht einfach nur die Kraft geben, um schwere Situationen auszusitzen, sondern Gott sagt, ich gebe dir die Kraft, damit du erkennst, dass ich bei dir bin in dieser Situation. Aber wie kannst du diese Kraft erfahren, dich an Jesus zu freuen, Jesus zu dienen, auch wenn du leidest? Hier wird uns nochmal ein Aspekt von Paulus mitgegeben. Gott handelt durch das Gebet der Gemeinde. Vers 19. Ich weiß, dass dies mir zum Heil ausschlagen wird, durch euer Gebet und durch den Beistand des Geistes Jesu Christi. Die Gebete der Gemeinde in Philippi und das stärkende Wirken von Gottes Geist, die werden hier einfach zusammen in einem Atemzug genannt. Wir würden vielleicht sagen, darf man das überhaupt? Paulus erklärt es hier nicht ausführlicher, aber ganz deutlich ist, ein Mittel, durch das Gott seine Ziele in dieser Welt umsetzt, sind die Gebete seiner Kinder füreinander. Gott sorgt für andere sicher auch, wenn wir nicht darum bitten. Gott liebt seine Kinder, unabhängig davon, ob wir uns gegenseitig lieben. Aber es ehrt und freut ihn mehr, wenn wir ihn bitten, anderen Gutes zu tun und sich um die zu kümmern, die seine Hilfe ganz dringend benötigen. Betest du also ganz konkret dafür, dass diejenigen, deren Glaube vielleicht gerade umkämpft ist hier in der Gemeinde oder deren Glaube auf wackeligen Beinen steht, dass sie durch seinen Geist von Jesus festgehalten werden, dass ihr Glaube nicht aufhört, sondern dass er sie näher zu Jesus führt, an sein Herz, und dass du von ihrem Glauben sogar lernen kannst, was es heißt, festzuhalten an Jesus. Ich kenne euch leider nicht gut genug und ich weiß nicht, ob manche von euch hier vielleicht sogar ganz neu sind in der Gemeinde oder noch nicht so viele gut kennen. Und dann bist du dir vielleicht auch nicht sicher, wie das ist. Aber ganz wertvoll ist es, wenn die Gemeinde sich unter der Woche trifft, wenn du dich mit anderen aus der Gemeinde anfängst zu treffen oder ihr das auch schon tut und ihr gemeinsam für die Gemeinde betet, für Anliegen der Gemeinde. Wenn du die Anliegen der Gemeinde vom Sonntag, vielleicht von einem Gebetstreffen, einem Hauskreis unter der Woche zu deinen persönlichen Anliegen unter der Woche machst. Wenn du ganz konkret weißt, was bewegt unsere Gemeinde in dieser Woche, in diesem Monat, in diesem Jahr? Wie kann ich für meine Gemeinde beten? Du darfst gerne auch für viele andere Dinge beten. Du sollst sogar für viele andere Dinge beten. Aber bete so konkret wie möglich für deine Gemeinde. Und wenn du manchmal nicht weißt, wo soll ich da anfangen? Dann frag die Gemeindeleitung. Dann frag andere in der Gemeinde. Geh auf sie zu nach dem Gottesdienst und frag sie nur, was hast du heute mitgenommen aus dem Gottesdienst? Was hat dich bewegt? Wie kann ich in dieser Woche dafür beten, dass deine Freude an Jesus wächst, dass sie größer wird? Wie können wir gemeinsam geistlich wachsen? Und wenn du vielleicht selbst ein Anliegen hast, ich nehme jetzt einfach mal hier die Freiheit raus, dann leite das deiner Gemeindeleitung weiter, damit sie die Gemeinde informiert. Wir können füreinander und wir sollen füreinander beten. Lesen wir hier in der Bibel. Gott gebraucht die Gebete seiner Kinder. Gott gebraucht uns aneinander und füreinander, damit unsere Freude an Jesus wächst und damit sie uns in ermüdenden Abschnitten unseres Lebens nicht nur erhalten bleibt, sondern größer wird, immer größer. Uns stellt sich aber immer noch unsere anfängliche Frage: Wie kann ich mich an Jesus freuen? Auch und vielleicht gerade in Phasen meines Lebens, wenn ich mich nicht danach fühle. Wir können schnell versucht sein, ganz einfache Mittel zu benutzen oder zu Selbsthilfetipps greifen. Und vielleicht helfen sie uns für eine kurze Zeit. Wir können googeln, wir können schlaue Bücher lesen, aber langfristig kann uns nur Jesus wirkliche und bleibende Freude schenken, die unsere Umstände überwiegt. Und wenn du an ihn glaubst, dann darfst du sicher sein, Jesus wird dir auf unerwarteten Wegen Freude schenken und Jesus verherrlicht sich in den schwierigen Phasen deines Lebens, damit du mehr wirst wie er. Lass uns noch einmal zusammen beten. Vater, wir danken dir so sehr dafür, dass du uns mehr als genug Gründe zur Freude geschenkt hast in der Person von Jesus. Dass wenn wir über Freude an dir sprechen, dass es sich nicht einfach um abstrakte Wahrheiten oder Richtigkeiten handelt, sondern dass wir dich kennen dürfen durch die Person Jesus. Und wir danken dir, Jesus, dafür, dass du Lebenssituationen wie die von Paulus hast aufschreiben lassen für uns, damit wir lernen. Und wir bitten dich gerade auch, Blick darauf, weil wir wissen, dass es Abschnitte, Phasen, Zeiten unseres Lebens geben wird, Momente, in denen wir keine Freude haben, in denen es uns schwerfällt, deine Schönheit, deine Liebe, deine Güte zu sehen, dass du unsere Freude an dir wachsen lässt. Wir bitten dich auch, gebrauch uns aneinander, gebrauch unsere Worte, unsere Gemeinschaft, unsere Zeit miteinander, damit wir unseren Blick gemeinsam auf dich richten, damit wir einander ermutigen können und damit wir einander die Wahrheit des Evangeliums neu zusprechen können. Und wir bitten dich auch, gebrauch uns in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten, damit diese Welt, die ihre Freude in allem möglichen anderen sucht, außer dir, durch uns in dir Freude finden kann, die größer ist als all unsere Lebensumstände. Amen.